wir gerade die letzten Wochen reden. Wir wollen Einfluss nehmen auf diese Welt, indem wir anders leben und dadurch die Welt prägen. Und das ist nicht was wir uns ausgedacht haben, sondern es ist schon ein Befehl, den Jesus uns gibt. Seid Licht, sagt er, also seid auffällig unter den Leuten, dass ihr irgendwie anders seid. Und Licht ist was Positives, also positiv anders sein, um so diese Welt zu zeigen, wer hier Gott ist und wie er ist. Das ist das, was Jesus uns aufträgt. Und deswegen reden wir darüber, anders zu leben und diese Welt zu prägen. Jetzt ist aber die Frage, die wir uns heute stellen wollen, wie anders sollen wir leben? Also man kann ja auf verschiedenen, also auf einem Spektrum sehr anders sein oder nur so ein bisschen anders. Und ich glaube oder wir glauben, dass wir zwar anders sein sollen, aber nicht seltsam. Und das ist auch das Thema von heute, anders ohne seltsam. Und ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr den Titel hört, der Bastian Decker war letzte Woche da, der hat auch über anders ohne komisch, hat es glaube ich genannt, gesprochen. Und er hat viel wahrscheinlich aus seinem Leben gesagt, wie er das in seinem Alltag lebt und was er auf der Straße erlebt mit Leuten. Und heute werden wir uns mal die Bibel anschauen, werden uns schauen, was Jesus uns vorgelebt hat, werden uns vor allem anschauen, was Paulus uns vorgelebt hat. Und er sagt ja, dass wir ihm nacheifern sollen. Und das schauen wir uns heute an. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, auch hier in Memmingen in der Friedenskirche, ist, warum bewirken Christen oft nichts? Warum bringen wir eigentlich nicht die Frucht hervor? Warum kommt nicht das bei uns raus, was da eigentlich passieren soll, was entstehen soll? Wenn Christen, wenn Gemeinden an Orten kommen, dann soll da was entstehen, dann soll da was Neues entstehen. Und was soll da Neues entstehen, wenn eine Gemeinde in eine Stadt kommt, an einen Ort, in eine bestimmte Menschengruppe? Die Überlegung ist eigentlich relativ einfach und ein Bild, das ich da immer sehr gern benutze, ist, was soll denn bei einem Apfelbaum Neues entstehen? Wenn ich einen Apfelbaum pflanze, was möchte ich dann? Oder was ist seine Aufgabe des Apfelbaums? Ja, Äpfel, das stimmt, aber eigentlich soll der Apfelbaum neue Apfelbäume hervorbringen. Das ist sein Ziel. Das ist das, wofür er wächst und wofür er Früchte hervorbringt. Und die Früchte sind toll und wir können uns an ihnen freuen und sie sind süß und sie sind wunderbar. Aber am Ende ist sein Auftrag eigentlich, neue Äpfelbäume hervorzubringen. Und so ist es auch bei Gemeinden. Ich glaube, dass Gemeinden dafür da sind, neue Gemeinden hervorzubringen. Neue Christen, ja, neue Jünger, ja, aber letztendlich auch neue Gemeinden, die dann wieder neue Frucht, neue Jünger, neue Christen hervorbringen. Und die Frage ist deswegen, die wir uns stellen müssen, ist, machen wir das? Leben wir das? Machen wir das als Friedenskirche? Und ich habe, falls ihr euch erinnert, ich habe vor ein paar Wochen eine Umfrage gemacht und habe hier dafür Werbung gemacht im Gottesdienst. Und ich habe die Umfrage noch nicht final ausgewertet, aber ich habe die ersten Ergebnisse von dieser Umfrage dabei. Und ich will euch einfach mal so ein paar Einblicke geben. Und zwar habe ich ja zum Beispiel gefragt, ich weiß nicht, wenn ihr die Umfrage vielleicht gemacht habt, kennt ihr die Fragen ja auch schon. Ich habe zum Beispiel gefragt, was oder wie haben deine Eltern mit dir schon über den Glauben geredet? Zum Beispiel sind sie mit dir in die Kirche gegangen? Und beziehungsweise, was für Verbindungen hattest du denn mit anderen Kirchen, bevor du hier in die Friedenskirche gekommen bist? Und wenn wir mal in die Ergebnisse schauen, dann sehen wir, dass 8 von 10 Leute, die hier diese Friedenskirche besuchen und die Umfrage ausgefüllt haben, bereits mit ihren Eltern die Kirche besucht haben. Das ist relativ viel. Und da sprechen wir von mindestens gelegentlich. Und 8 von 10 Leuten haben außerdem, die unsere Gemeinde besuchen, bereits eine Verbindung zu einer anderen Kirche gehabt. Und das innerhalb von 5 Jahren. Das bedeutet, das waren nicht Leute, die irgendwie 10 Jahre, 20 Jahre oder so weg waren von der Kirche, sondern innerhalb der letzten 5 Jahre sind 8 von 10 Leute, die hier sind, bereits in anderen Kirchen gewesen. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, Deutschland, wir sind ja ein christliches Land, gell, und bei uns sind Kirchen sehr präsent, aber das ist nicht mehr unsere Realität. Das ist nicht mehr unsere Realität. Die meisten Menschen gehen nicht mehr in Kirchen. Das ist nur ein ganz weniger Prozentsatz von unserer Bevölkerung, die überhaupt in Kirchen geht, die überhaupt in Gottesdienste geht. Und es ist auch nicht mehr selbstverständlich, dass man mit seinen Eltern die Kirche besucht. Und der starke Kontrast zu diesen Zahlen ist, dass einer von 100, also wir sind ungefähr immer so zwischen 180 und 200, also nur ein halber von uns, der da ist, hat davor einer nicht-christlichen Religionsgemeinschaft angehört. Also zum Beispiel war Muslim oder Buddhist oder Hinduismus oder war irgendwie irgendwo anders unterwegs. Okay, wenn wir uns die Zahlen anschauen, was sagt es uns über das aus, was wir bewirken, über das aus, wem wir erreichen? Und wenn ich ehrlich sein will mit diesen Zahlen, mit dieser Umfrage, dann bedeutet es, wir erreichen Christen. Wir erreichen Christen und wir erreichen nicht Nicht-Christen. Wir erreichen nicht die Leute, die vielleicht noch nie was von Jesus gehört haben, die das Evangelium an sich vielleicht noch nie gehört haben, die vielleicht noch nie in einer Glaubensgemeinschaft dabei waren. Die erreichen wir nicht, sondern wir erreichen Christen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, dass wir Christen erreichen. Aber ich für mich muss sagen, das ist eigentlich das gar nicht, was ich will. Also es ist schön, Christen zu erreichen. Es ist auch schön, Leute zu ermutigen. Und es ist schön, wenn Leute zu uns kommen. Aber ich will gar nicht, dass Leute aus anderen Kirchen zu uns kommen und stattdessen die andere Kirche verlassen. Das will ich gar nicht. Das will ich nicht, dass es in unserer Gemeinde passiert. Das will ich auch nicht, dass es in anderen Gemeinden passiert. Und es ist schön, dass wir attraktiv sind für andere. Aber eigentlich will ich ja die erreichen, die noch nie was von Jesus gehört haben. Eigentlich will ich ja Leute erreichen, bei denen dieses neue Leben, das Jesus uns geben und schenken möchte, dass das in Erscheinung tritt. Dass das neu wird. Aber, und diese Umfrage zeigt, es ist, dass wir das nicht tun. Und deswegen ist es gut, dass wir über diese Themenreihe reden. Deswegen ist es gut, dass so jemand wie Bastian Decker letzte Woche da war. Und deswegen ist es gut, auch mal in die Bibel zu schauen und zu schauen, okay, wie hat eigentlich das ein Paulus gemacht? Paulus, falls ihn jemand von euch nicht kennt, war ein Mann, der kurz nach Jesus oder auch während Jesus gelebt hat, aber gewirkt hat nach Jesus. Und er hat war maßgeblich dafür entscheidend, dass sich das Christentum in dieser westlichen Welt hier verbreitet hat. Zuerst vor allem im Römischen Reich, also ums Mittelmeer herum, im Griechenland, der jetzigen Türkei und dann aber später bis nach Rom. Er war da maßgeblich mit dafür entscheidend, dass es passiert ist. Und er war sehr erfolgreich da drin. Sehr, sehr erfolgreich. Und das Schöne ist, wir haben viele Briefe von ihm und das heißt, wir können mal schauen, was er so schreibt, wie er das gemacht hat. Wir lesen da zum Teil drüber, wie er es gemacht hat, aber auch, was er selber sagt. Und deswegen schauen wir uns heute den 1. Korinther an, Kapitel 9, die Verse 19 bis 23. Und wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du auch aufschlagen. Okay, der erste Vers in diesem Abschnitt, da sagt Paulus, ich bin also frei und keinem Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Also wir sehen schon, was seine Herzenseinstellung ist. Erstmal sehen wir, dass er frei ist. Und diese Freiheit, die haben wir alle. Nicht nur als Deutsche, als Bürger, die Freiheiten, die uns hier gegeben werden, sondern auch als Christen. Wir haben sehr, sehr viele Freiheiten in dem, was wir tun dürfen oder tun müssen. Und zwar dürfen wir zum Beispiel essen, was wir wollen. Da gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Die Juden zum Beispiel oder auch im Islam, da gibt es bestimmte Regeln. Wir Christen dürfen eigentlich essen, was wir wollen. Wir dürfen eigentlich anziehen, was wir wollen. Klar, wir wissen, es gibt überall Grenzen, aber prinzipiell darfst du am Morgen dir aussuchen, welche Farbe deine Sachen haben müssen, wie lang sie sein dürfen und so weiter. Wir dürfen Auto fahren. Oder wir dürfen, wenn wir das nicht wollen, Fahrrad fahren. Oder wir dürfen, wenn wir das nicht wollen, Bus fahren. Wir dürfen das machen, wie wir wollen. Du darfst wohnen, wo du willst. Du darfst dich mit den Leuten treffen, die du willst. Du darfst mit deinem Geld machen, was du möchtest. Da gibt es eigentlich keine festen Regeln, keine festen, harten Gesetze, die sagen, wenn du das nicht so und so machst, dann bist du raus. Das hat Jesus uns nicht hinterlassen. Und bei Paulus war das ähnlich. Er hat diese Freiheit genauso gehabt, wie wir sie haben. Er sagt aber, ich mache mich selbst zum Sklaven von allen, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Er sagt, er schränkt seine Freiheit ein, damit Leute zu Jesus finden. Und deswegen ist die Frage, die wir uns erstmal stellen müssen, wenn wir das lesen, wozu nutze eigentlich ich meine Freiheiten? Weil ich kann sie zu vielen Sachen nutzen, ich kann viele Sachen damit machen, aber was ist am Ende das, was ich damit wirklich tue? Und wir lesen mal bei Paulus weiter, was er so gemacht hat mit seinen Freiheiten. Und zwar steht dann hier in 1. Korinther 9, Vers 20, wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Ich habe es gerade schon erwähnt, die Juden hatten viele Gesetze. Und da steht auch ziemlich genau drin, das können wir auch noch nachlesen in 1. Mose bis 5. Mose, da steht auch ziemlich genau drin, wie sie leben sollen. Das war ihre Anleitung, wie sie zeigen konnten, dass sie zu Gott gehören, dass sie heilig sind, dass sie anders sind in dieser Welt. Das war ihre Anleitung dafür. Und daran haben sie sich gehalten, daran wollten sie sich halten, daran sollten sie sich sogar halten. Mit Jesus hat sich das verändert, aber Paulus sagt hier, wenn ich mit Juden unterwegs bin, ich bin zwar diesem Gesetz nicht mehr unterstellt, ich muss das nicht mehr ganz genauso machen, wie das Gott da damals gesagt hat, weil durch Jesus hat sich das verändert. Aber wenn ich bei Juden bin, dann möchte ich mich noch genauso verhalten, als wäre ich diesem Gesetz unterstellt. Weil ich möchte diese Menschen gewinnen. Ich möchte sie nicht abschrecken, ich möchte sie nicht wegstoßen mit dem, wie ich bin, mit dem, wie anders ich bin, sondern ich will werden wie sie, damit ich ihnen von Jesus erzählen kann, damit ich ihnen das Evangelium nahebringen kann, damit ich sie gewinnen kann, so wie er es schreibt. Also wir sehen hier ganz klar, Paulus schränkt sich ein, um Menschen zu erreichen, obwohl er eigentlich diese Freiheiten gehabt hätte. Er hätte diese Freiheiten gehabt, unter den Juden zu leben, zu essen, was er möchte, keine Opfer mehr zu bringen und so weiter. Aber er hat es trotzdem getan und das können wir nachlesen. Er hat sich trotzdem eingeschränkt. Er hat trotzdem Opfer gebracht in Jerusalem. Warum? Weil er nicht unnötig Anstoß nehmen sollte. Er schränkt sich ein, um Menschen zu erreichen. Obwohl er eben diese Freiheit hat. Und er geht noch einen Schritt weiter. Es geht ja nicht nur um die Juden, sondern es geht auch um andere. 1. Korinther 9, Vers 21. Da schreibt er, wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen. Denn auch sie möchte ich gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus an uns gegeben hat. Jetzt könnte man sagen, okay, bedeutet das jetzt, er lebt jetzt immer wie ein Jude? Nee, natürlich nicht. Er sagt jetzt hier im nächsten Vers als Umkehrschluss, naja, wenn ich mit Leuten zusammen bin, und das war er viel in dem damaligen Griechenland oder eben in den römischen Provinzen, da verhält er sich natürlich so, als würde er das Gesetz des Mose nicht kennen. Er verhält sich also, wenn man es übersetzen will, genauso, wie die Menschen sich halt in diesem Umkreis, in dieser Kultur auch verhalten haben. Und jetzt könnte man sagen, wahrscheinlich, wenn ein Jude zu dieser Zeit es gehört hätte, würde er wahrscheinlich sagen, ja, wie kannst du denn bloß, das ist das Wort Gottes und das sind keine Gesetze und du kannst es doch nicht machen. Und die waren völlig außer sich, als sie dann immer gehört haben, dass Paulus da ist und sich nicht mehr daran hält. Die Leute, die sind auf die Barrikaden gegangen, das können wir nachlesen, Apostelgeschichte. Das war für sie nichts Einfaches, dass Paulus so gelebt hat. Aber er sagt, hey, ich mache das, weil ich möchte die gewinnen und ich habe diese Freiheit in Jesus, das zu tun. Ich habe diese Freiheit, das zu leben. Und er will auch die gewinnen, die das Gesetz nicht kennen, die Levitikus nicht schon 5-mal gelesen haben und es halb auswendig können, damit lesen gelernt haben. So war das bei den Juden zu der Zeit. Er nutzt diese Freiheiten, die er hat, um so zu leben, wie die Menschen dort halt gelebt haben. Die haben das alles nicht gewusst, die haben das alles nicht gehabt. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, aber er sagt, es stimmt nicht, dass ich deswegen komplett gesetzlos bin. Das bedeutet nicht, dass ich deswegen wirklich immer alles tue, was ich will und was andere tun, sondern er ist sich sehr, sehr wohl bewusst, dass er die Gebote Jesu achten soll. Also das, was Jesus gesagt hat, das soll er sehr wohl achten. Das soll er sehr wohl tun. Aber die Gebote Jesu, die sind lang nicht so eng, wie die Gebote es im Alten Testament waren. Jesu Gebote, und wir kennen einen berühmten Vers, den kennt wahrscheinlich fast jeder, was Jesus gesagt hat, was wir tun sollen. Und es ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und, was kommt davor? Liebe Gott mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Das sind die Gebote, das sagt Jesus, in dem allen fasst es sich zusammen. Und in diesen zwei Geboten haben wir viele Freiheiten, wie wir damit agieren. Und wie wir die Menschen lieben und wie wir Gott achten. Also Paulus lässt sich völlig auf die Kultur ein, in der er ist, um Menschen zu erreichen. Und jetzt schauen wir noch den letzten Abschnitt an von ihm. Und zwar steht da, und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jedes Mal wenigstens einige zu retten. Und das muss ich sagen, dieser Vers, der ist sehr relevant. Du würdest jetzt vielleicht sagen, naja, in fremde Kulturen gehe ich nicht so oft und ich habe auch nicht so oft mit Juden zu tun und ich will die auch nicht so oft für das Evangelium gewinnen. Wo finde ich die überhaupt in Deutschland? Könnte man sich fragen. Aber dieser Vers, der ist sehr relevant, weil es gibt sehr viele Menschen, die ein empfindliches Gewissen haben gegen das eine oder gegen das andere. Zum Beispiel, eines der großen Themen ist ja, wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Und da gibt es Menschen, die sind sehr empfindlich, was dieses Thema angeht. Und solche Menschen hast du vielleicht schon getroffen oder erlebt. Und diese Menschen sagen dann, naja, weil ich der Umwelt was Gutes tun möchte, verzichte ich zum Beispiel auf Fleisch oder auf tierische Produkte. Da könnte man jetzt sagen, okay, ihr Gewissen ist ein bisschen empfindlich, ich habe ja die Freiheit, das zu tun und das zu machen. Gott verbietet mir das nicht, ich kann das einfach tun. Ja, das stimmt, du kannst es einfach tun. Aber Paulus sagt hier, naja, selbst wenn Leute ein empfindliches Gewissen haben, dann nehme ich trotzdem Rücksicht auf sie. Weil ich will sie nicht deswegen, wegen diesen kleinen Dingen wegstoßen von Jesus, sondern ich will sie dafür gewinnen. Er sagt, er will sie retten. Und das bedeutet, wenn wahrscheinlich Paulus zu einem dieser Leute gekommen wäre und sie für Jesus gewinnen wollte, dann hätte er wahrscheinlich darauf verzichtet, tierische Produkte zu essen. Vielleicht hätte er vegan mit ihnen gelebt. Warum? Nicht, weil er sie wegen seiner Essensweise irgendwie zurückstoßen möchte, sondern weil er sie gewinnen will. Er stößt nicht unnötig an. Und das ist das Interessante, sondern er lässt das Evangelium Anstoß sein. Ich möchte mal kurz, dass ihr überlegt, wo erinnert ihr euch, wo ihr vielleicht als Christen Anstoß wart oder wo wir vielleicht als Gemeinde in Anstoß waren, wo ihr wisst, dass Leute angestoßen waren und weswegen. Und die Frage ist, waren sie angestoßen wegen dem Evangelium? Waren sie angestoßen davon, dass wir sagen, Jesus hat gelebt und er ist gestorben für unsere Sünden? Und er ist von den Toten auferstanden? Oder waren sie angestoßen wegen was anderem? Wegen unserer Lebensweise oder wie wir vielleicht mit ihnen reden oder was wir vielleicht über Finanzen sagen oder sonst irgendwas? Ich finde, es ist mal gut, darüber nachzudenken. Ich muss ehrlich sein mit mir selber. Ich versuche immer so wenig Anstoß wie möglich zu sein. Das ist vielleicht auch ein bisschen mein Charakter. Das ist mehr mein Charakter wie alles andere. Aber ich habe das selten, dass Leute angestoßen sind, weil ich sage, hey, ich glaube, dass mal alle von den Toten auferstehen werden. Wenn wir von Paulus lesen, der stand in Athen auf dem Platz, hat vor allen Philosophen geredet. Und die waren nicht angestoßen von dem, wie er war oder was er irgendwie Moralisches gesagt hat oder so. Sie waren angestoßen davon, dass er gesagt hat, dass einmal die Toten auferstehen werden. Davon waren sie angestoßen. Und das ist auch das Kern des Evangeliums. Das dürfen wir nicht verändern. Das ist unsere Hoffnung. Wenn das nicht mehr passiert, dann können wir das Evangelium wegschmeißen, wenn wir das nicht mehr predigen, wenn wir das nicht mehr den Leuten erzählen. Aber davon waren die Leute angestoßen. Das hat ihnen nicht gefallen. Paulus setzt sich also unglaublich ein, um die Leute zu verstehen, zu denen er redet. Er setzt sich unglaublich dafür ein. Und dieser unglaubliche Einsatz, das zeigt er jedes Mal in seinen Briefen. Er versucht, und ich glaube, er hat da auch wahrscheinlich viel Zeit damit verbracht, zu verstehen, wie diese Leute denken, was diese Leute verstehen, wie diese Leute leben, um da hineinzukommen, um Anschluss zu finden, um ihnen das Evangelium und Jesus in Worten, in Taten, in einer Lebensweise zu bringen, die sie verstehen können, die in ihre Kultur passt, die in ihre Lebensweise passt. Das war das, was Jesus, was Paulus gemacht hat. Und er demonstriert es selbst in seinem Brief, und ich will diese Demonstration mit euch einmal durchgehen, in 1. Korinther 9, 26. Das ist nur ein paar Verse später, das ist der nächste Vers. Und zwar sagt er hier, ich kämpfe nicht wie ein Boxer, der in die Luft schlägt, sondern meinen Körper schlage ich ins Gesicht und zwinge ihm meinen Willen auf. Denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Er benutzt jetzt hier ein Bild des Boxers dafür, genau, hier seht ihr einen Boxer, dafür, wie sehr er sich dafür anstrengt, dass er Leute für Jesus gewinnt, dass er dieses Leben wirklich authentisch leben kann, wie sehr er sich dafür anstrengt. Jesus hätte wahrscheinlich gesagt, nehmt euer Kreuz auf mich und folgt mir nach. Das hätte wahrscheinlich Jesus gesagt. Aber das hat Jesus in einem bestimmten Kontext gesagt. Als Jesus es gesagt hat, ist er mit seinen Leuten durch die Straßen gelaufen und da standen Kreuze und Leute wurden vor der Stadt gekreuzigt. Die hatten ganz genau vor Augen, was es bedeutet. Paulus benutzt hier ein anderes Bild. Und die Leute in Korinth, die kannten Boxer ganz genau. Weil nicht weit von denen gab es Boxer. Und die sahen eben ungefähr so aus. Das ist eine Statue, die man noch hat aus der Zeit. Und ich lese euch mal vor, es gibt eine Schrift, eine alte Schrift, wo eben steht, wie diese Boxer gekämpft haben. Und ich lese euch mal ein Stück daraus vor, beziehungsweise aus einem Kommentar davon. Und zwar heißt es hier, der Boxsport hatte das Ziel, den Gegner durch Schläge auf Kopf und Gesicht niederzuschlagen, um ihn kampfunfähig zu machen. Kennen wir heute auch noch. Die Boxer trugen metallverstärkte Armriemen und oft auch metallverstärkte Boxerhandschuhe. Das sieht man hier auch auf der Statue. Mit denen die Unterlegenen schwer verletzt werden konnten. Die im Boxkampf Unterlegenen, wie die Boxer überhaupt, sind lebenslang an den Zerstörungen, vor allem des Gesichts, zu erkennen und werden auch dafür verspottet. Und jetzt kommt ein Zitat aus einer alten Schrift. Und zwar steht hier, sieh dir Olympikos an, mein Kaiser. Einst hatte er alles, Nase, Brauen und Kinn, Ohren und Lider wie wir. Seit er sich aber als Boxer hat eintragen lassen, fehlt alles. Lass uns nochmal zurückgehen zu dem Vers von Paulus. Das ist das, was die Korinther vor Augen haben, als sie das lesen. Die haben diese Leute vor Augen, die vor ihrer Stadt sich mit Metallriemen ins Gesicht schlagen, die durch ihre Straßen laufen und keine Brauen und keine Ohren oder das Kinn total entstellt ist. Das haben die vor Augen, als er schreibt, ich kämpfe nicht wie ein Boxer, der in die Luft schlägt, sondern meinen eigenen Körper schlage ich ins Gesicht und zwinge ihm meinen Willen auf. Er malt ihnen dieses Bild, wie er sich die Armriemen anlegt und sich selbst ins Gesicht schlägt, weil er authentisch leben will, weil er Leuten das Evangelium bringen möchte. Das ist das Bild, das er verwendet. Das ist die Kraft. Und ich glaube, als Paulus es gesagt hat, die haben ihn gekannt. Sie wussten um seine Narben. Sie wussten, wie oft er schon geschlagen wurde. Sie wussten, dass er selbst gesteinigt wurde. Er wusste, wie sehr er sich einsetzt und nicht aufgibt, um Leute zu erreichen. Und Jesus hätte wahrscheinlich gesagt, eben, nimm dein Kreuz auf dich. Und das ist ähnlich brutal, wenn nicht brutaler, wie sich selbst ins Gesicht zu schlagen. Noch ein kleiner Fact für die ganz Interessierten. Vielleicht hat jemand auch seine Bibel aufgeschlagen und liest gerade auch diesen Vers mit. In 1. Korinther 9, 26, 27 wird bei dir wahrscheinlich nicht stehen, dass er seinen Körper so schlägt, dass er sich ins Gesicht schlägt. Also ich habe hier geschrieben, schlage ich ins Gesicht, sondern meinen Körper schlage ich ins Gesicht. Sondern da steht nur den schlage ich oder den, genau. Und aber dieses Wort, das Paulus dafür ursprünglich gewählt hat im Griechischen, hat das implizit, dass er sich selbst ins Gesicht schlägt. Das ist ein Wort dafür, das bedeutet, dass ich dir ein blaues Auge schlage oder dass ich mir ein blaues Auge schlage. Genau, also er wollte ganz eindeutig darauf anspielen, sich ins Gesicht zu schlagen. Okay, warum tut Paulus das? Warum wählt Paulus diesen Weg? Warum sagt er, warum wählt er diese Methode, dass er sagt, ich komme zu den Juden, ich komme zu den Griechen und ich werde genauso wie die sind. Ich lebe da drin, ich verhalte mich so wie die, ich spreche so wie die. Warum macht er das? Hat er das selber erfunden? Nee, das hat er nicht selber erfunden. Sondern es hat ihm jemand vorgemacht. Und zwar Jesus. Gott hat ihm das vorgemacht. Weil Gott wurde Nazarener. Nazarener, auch von der Stadt Nazareth. Jesus war ein Mensch. Jesus war ein Nazarener. Als solcher wurde er identifiziert von den Leuten um ihn herum. Die Leute haben gesagt, hey, den kennen wir doch. Der ist ja doch aufgewachsen mit Josef und Maria, seiner Mutter und seinen Brüdern und Schwestern und so weiter. Gott wurde ein Mensch. Gott hätte das nicht tun müssen. Gott hätte weiter Gott sein können. Er hätte in allen möglichen Gestalten auftreten können, mit Prunkgestalten. Er hätte wahrscheinlich irgendwie eine riesige Gestalt mit Löwenkopf und Engelsflügeln und was weiß ich, hätte er sein können. War er aber nicht, sondern er war ein Mensch. Und er macht was ganz Besonderes, und zwar passt er sich an. Er passt sich zu 100% den Juden an. Er passt sich zu 100% den Nazarenern an und wird als solcher identifiziert. Wird als solcher gesehen. Und natürlich wissen wir, dass Jesus auch einen Unterschied gemacht hat in seinem Leben, aber er war vollkommen in dieser Kultur und von dieser Kultur eingenommen und von dieser Kultur geprägt. Er ist genauso ein Baby gewesen, er wurde genauso wahrscheinlich von seinen Eltern beeinflusst, wie wir das wurden. Nur mit dem Unterschied, dass er vollkommen sündlos gelebt hat, dass er vollkommen trotzdem, dass er vollkommen in der Kultur war, Gott treu war und dass er keine Sünde getan hat, dass er nichts getan hat, was Gott anstößt, sondern dass er geliebt hat, vollkommen. Okay, was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir Paulus als großes Vorbild, wir haben Jesus als riesiges Vorbild, dafür, wie er das gemacht hat. Jesus hat unglaublich beispielsweise die Sprache dieser Zeit adaptiert. Er redet über Schafe und er redet über Feldarbeit und was weiß ich. Das macht Paulus übrigens nicht. Könnt ihr mal nachlesen, die Paulusbriefe. Er verwendet ganz wenig diese Bilder, die Jesus benutzt hat. Könnte man sich fragen, warum? Ich glaube auch, weil viele Leute das wahrscheinlich nicht verstanden haben, wie die Juden das verstanden haben bei Jesus. Aber die Frage ist ja, okay, was bedeutet das für uns jetzt heute? Und ich habe mal drei Prinzipien mitgebracht, wie ich glaube, dass wir das heute umsetzen können. Und das erste Prinzip ist, lerne das Leben deiner Mitmenschen kennen. Das ist das erste Prinzip. Und wie machen wir das? Naja, ganz einfach eigentlich. Wir gehen erstmal dahin, wo die Menschen sind. Wir treffen uns mit den Menschen. Wir reden mit den Menschen, wir hören uns an, was diese Menschen zu sagen haben, was sie bewegt und was in ihrem Leben eigentlich vorgeht. Bevor Jesus angefangen hat zu predigen, war er 30 Jahre lang da unterwegs. Er wusste ziemlich genau, wie die Menschen ticken. Und wir können das auch machen. Wir können zum Beispiel zu unseren Arbeitskollegen gehen. Wenn wir mit ihnen arbeiten und können uns mal in der Mittagspause anhören, was sie denn so beschäftigt, was ihr Leben denn so ausmacht. Wie sie reden, wie sie sich kleiden, an welche Orte sie gehen, wie sie Familie leben. Das können wir kennenlernen. Wir können vielleicht auch mal was mit ihnen ausmachen und mal sagen, hey, wir treffen uns noch mal abends zum Grillen, ich lade dich ein oder vielleicht lade ich auch deine Arbeitskollegen ein. Das passiert bei mir öfter wie andersrum. Aber genau, das ist das ganz einfach, was wir machen können, um Menschen kennenzulernen um überhaupt zu verstehen, wie sie denken und wie sie ticken. Du kannst aber auch in einen Verein gehen. Du kannst dann die Zeit dafür verwenden, Tischtennis zu spielen, Schach zu spielen, tanzen zu gehen, Fußball zu spielen und da Menschen kennenlernen. Vielleicht in deinem Dorf oder in deinem hier in Memmingen und so zu lernen, was die Leute eben denken und was sie tun und wie sie sich kleiden. Oder man könnte zum Beispiel auch in einen Club gehen. Das ist vielleicht ein bisschen umstrittener. Aber es gibt Leute, die gehen in Clubs, um den Leuten von Jesus zu erzählen. Weil das sind auch Menschen. Das sind auch Menschen, die wollen, die haben ein Leben und sie wissen wahrscheinlich sehr, sehr wenig von Jesus. Und wenn du die Leute erreichen willst, die halt Woche für Woche feiern gehen, dann musst du halt dahin gehen, wo sie auch feiern. Und dann musst du sie kennenlernen. Und wir erinnern uns an das, was Paulus gesagt hat. Das heißt nicht, dass wir alles machen, was sie machen, aber das bedeutet, wir lernen sie da kennen. Wir können in Cafés gehen, wir können auf ein Stadtfest gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Oder auf Dorffeste, in Dorfgemeinschaften reinkommen, um die Leute erstmal nur kennenzulernen und zu wissen, was sie denken. Und was wir, glaube ich, nicht mehr machen können, ist, in einem Gottesdienst zu sitzen und zu warten, dass die Leute zu uns kommen. Ich glaube, es funktioniert nicht mehr. Weil Leute kommen nicht mehr selbstständig in Gottesdienste. Sie denken sich nicht am Sonntagmorgen, oh, jetzt wäre es ja mal nett, früh aufzustehen, in den Gottesdienst zu kommen. Und ja, wir können sie auch einladen, aber naja, bevor du sie halt einlädst und sie wirklich kommen, musst du halt auch erstmal ziemlich viel Beziehung bauen, bevor sich vielleicht mal jemand in die Gemeinde hineintraut. Und warum machen wir das? Warum gehen wir raus und lernen Menschen kennen, da wo sie sind? Vielleicht in so schrägen Orten wie Clubs. Naja, weil es Jesus auch gemacht hat. Er hat genauso Spott dafür erhalten, dass er mit den Leuten am Tisch saß, mit Zöllnern und anderen, die damals verachtet waren, nur um sie kennenzulernen und ihnen das Evangelium zu bringen. Das zweite Prinzip, das ich für euch habe, ist, lebt mit ihnen ihr Leben. Das bedeutet, geh nicht nur hin und red mit ihnen, sondern geh auch mal eine Zeit lang mit ihnen zusammen und leb mal ein Stück weit ihr Leben, das sie leben. Und ich glaube auch, dass das Paulus gemacht hat. Und ich glaube, Paulus war da ziemlich radikal. Und ich mache mal ein paar Beispiele, die bei uns vielleicht ziemlich radikal wären. Wenn du jetzt sagen würdest, naja, Friedenskirche, wir sind ja hier am Hühnerberg, da drüben ist eine Sozialbauwohnung. Jesus sagt, wir sollen zu den Armen gehen und denen helfen. Dann wäre ja vielleicht die richtige Konsequenz von dem, was Jesus gemacht hat, meine Wohnung aufzulösen, wo ich gerade bin, eine Wohnung am Hühnerberg zu kaufen, nur noch im Existenzminimum zu leben und so die Menschen da zu erreichen. Das ist das, was Jesus getan hat. Ich glaube, das ist auch das, was Paulus gemacht hat. Das lesen wir in seinen Briefen. Das bedeutet, wenn wir vielleicht in Memmingen ein Netzwerk oder eine Gruppe von Menschen sehen, die sich sehr gerne für unsere Umwelt einsetzen, und du denkst dir, hey, die brauchen unbedingt Jesus gute Botschaft, die brauchen wieder Hoffnung. Es geht nicht alles im Bach runter, sondern wir haben Hoffnung. Was mache ich dann? Naja, dann wäre vielleicht der erste Schritt, eben die Leute kennenzulernen, aber vielleicht muss ich mich auch so anziehen wie die. Vielleicht muss ich auch mal anfangen zu leben wie die. Vielleicht sollte ich anfangen, statt mit meinem Auto rumzufahren, auch mit dem Fahrrad rumzufahren. Damit ich überhaupt mal Gehör bekomme bei diesen Menschen. Damit sie mich mal ernst nehmen. Und so weiter. Ich könnte noch viele andere Beispiele machen. Und es ist auch jedes Mal anders, je nachdem, was du für eine Gruppe von Menschen erreichen willst. Aber das ist, glaube ich, dieses Prinzip, das Jesus uns vorgelebt hat. Zu den Leuten zu gehen, mit ihnen auch ihr Leben zu leben. Aber, und das ist das, was Paulus sagt, und das ist auch, was Jesus sagt oder Jesus getan hat. Aber natürlich nicht das zu vergessen, dass wir am Ende trotzdem Gott Rechenschaft ablegen müssen, dass wir am Ende trotzdem die Gebote Jesu halten sollen, dass wir lieben sollen und nicht am Betrug teilnehmen, beispielsweise in der Arbeitswelt wahrscheinlich mehr die Frage, oder dass ich mich halt nicht betrink, bis ich nicht mehr laufen kann. Das mache ich natürlich nicht. Oder dass ich One-Night-Stands habe, so wie andere auch. Natürlich machen wir das nicht genauso. Natürlich ist es nicht das Leben, das wir mitleben. Da machen wir den Unterschied. Aber dass wir überhaupt teilhaben an ihrem Leben, das ist die Grundvoraussetzung dafür. Und Paulus hat es so radikal gemacht, dass er gesagt hat, ich schlag mir ins Gesicht. Ich lasse mich ans Kreuz hängen dafür, nur um diese Leute zu erreichen. Er hat auf ziemlich viel verzichtet. Und der dritte Punkt ist, wenn du da bist und mit den Leuten, die Leute kennst und mit den Leuten lebst, dann ist der Zeitpunkt, dass du ihnen das Evangelium bringen kannst in die Nöte, die sie haben. Und ich glaube, wenn du mal weißt, wie sie denken und wie sie sprechen und was ihnen wichtig ist, dann wird dir auffallen, wo sie das Evangelium brauchen und wie sie es brauchen, wie sie offen werden für Jesus. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist das Evangelium überhaupt? Das ist gut, wenn wir das wissen. Und meistens haben wir da so Musterantworten drauf, wie zum Beispiel, es gibt nur einen Gott und der hat sich in Jesus gezeigt. Und Jesus stirbt für uns am Kreuz wegen unseren Fehlern oder wegen unseren Sünden und er steht von den Toten wieder auf und wird die Welt richten. Das ist wahrscheinlich ein lupenreines Evangelium. Muss sagen, okay, da sind alle Sachen drin, die wichtig sind, damit jemand weiß, wo es lang geht. Aber ich glaube, wenn du das da draußen zu einem Menschen sagst, ich glaube, der versteht gar nicht, was du überhaupt damit meinst. Also halt allein schon angefangen, ob er überhaupt glaubt, dass es einen Gott gibt. Das ist nicht selbstverständlich, dass Gott überhaupt so ist, wie eben dieser Gott ist. Dass irgendjemand für ihn sterben muss, dass er überhaupt Fehler hat, dass er überhaupt was falsch macht. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und natürlich auch nicht, dass Leute von den Toten auferstehen. Und ich glaube, wir müssen erstmal lernen, welcher Teil des Evangeliums die Leute verstehen können und wie sie es verstehen können und wie wir es ihnen bringen können. Und deswegen ist all das davor nötig, glaube ich, um diese Menschen da draußen zu erreichen. Und ich glaube, dass jeder Mensch und jede Gruppe da draußen irgendwas hat, wo Jesus hineinkommen will. Und dass sie irgendwo Platz haben in ihrem Denken und in ihrem Leben und in ihren Nöten, die sie haben, wo Jesus hineinkommen kann mit seinem Evangelium. Und natürlich erklären wir ihnen, wenn sie offen dafür sind, alles. Das ist völlig klar. Wir halten auch nichts zurück. Aber wir müssen erstmal verstehen, was spricht sie an. Und es gehört dazu, und da waren wir, anders zu sein, aber nicht seltsam. Nicht seltsam zu sein bedeutet, ich weiß, wie der andere tickt. Ich weiß, was ihn beschäftigt. Ich weiß, wie er denkt und ich weiß, wie er spricht. Und dann kann ich ihm sagen, in seinen Worten, was das Evangelium für ihn bedeutet. Und ich glaube, wenn wir dieses Leben leben, dann sind wir dieses Licht, das Jesus sagt, dass wir sein sollen. Und deswegen ist unsere Aufforderung, oder ist meine Aufforderung heute Morgen, lasst uns gehen und Nichtchristen erreichen. Und ich glaube, das bedeutet eine große Umkehr, das bedeutet eine große Veränderung in unserem Leben, wie wir gerade leben. Als Gemeinde, aber vor allem als Einzelne. Weil die Gemeinde besteht nur aus allen, die hier sind. Und jeder Einzelne prägt hier, was hier passiert. Und wenn ich ehrlich auf diese Texte von Paulus schaue und auf das, was Jesus gemacht hat, muss ich sagen, okay, da muss ich mein Leben ziemlich ändern. Da muss ziemlich was passieren. Und ich glaube, dass das der Fall ist, auch für uns hier in der Friedenskirche, aber auch für alle Christen im ganzen Westen, dass wir umdenken müssen, wie wir Menschen erreichen. Und dass wir Neues wagen müssen. Und dass wir da gerne auch mal scheitern dürfen. Aber ich will diese Nichtchristen erreichen. Ich lebe auch gern, ich lehre oder ich fördere gern auch Leute, die schon im Glauben sind. Versteht mich da nicht falsch. Das ist nicht schlimm und das ist nicht falsch, das zu tun. Das ist richtig und das ist gut. Aber ich will auch, dass neue Leute erreicht werden. Und deswegen will ich mir Paulus zum Vorbild nehmen, deswegen will ich mir Jesus zum Vorbild nehmen und ich will mir überlegen, wo kann ich morgen anfangen, wenn es wieder Montag ist, wenn ich meine Arbeitskollegen wieder treffe, wenn ich die Leute treffe, die Jesus nicht kennen, wo kann ich anfangen, ihnen zuzuhören, ihnen was davon weiterzugeben, wer Jesus ist und was er für sie bereithält. Amen.